herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. In der 162. Folge und dem 119. Interview habe ich heute mal etwas ganz Besonderes für dich. Ich habe es in der letzten Woche schon angekündigt. Es gibt das tolle Interview mit Stefanie Bötsch. Und bevor wir zu Stefanie kommen, möchte ich noch ein paar andere Dinge loswerden. Zum einen hatte ich ja in der vorletzten Folge, das war die Folge 160 mit der Daniela, habe ich gefragt, wollt ihr Daniela nochmal hören? Und es haben sich nicht so viele beteiligt an der Umfrage, aber fast 90% derer, die sich daran beteiligt haben an der Umfrage, sagen, ja, ich will Daniela nochmal hören. Und deshalb, liebe Daniela, du bist gefragt, wir werden nochmal eine Folge machen. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Und eine Teilnehmerin an dieser Umfrage hat sich sogar bei mir gemeldet und gesagt, Mensch, ich habe aus Versehen auf die falsche Seite geklickt, ich konnte das dann nicht mehr korrigieren. Vielen Dank dafür, ich finde das super, ja, dass Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, sich auch nochmal denn die Zeit nehmen, um mir zu schreiben. Finde ich wirklich großartig. Dankeschön. Dann möchte ich einen Gruß loswerden, nämlich ein Gruß an die liebe Sandra Fricke, die mir damals im Podcast gesagt hat, dass sie ein paar Dinge auf die Beine stellt. Und jetzt ist es soweit, sie ist am Start mit ihrem Programm. Und im Zuge ihres Rollouts erwähnt sie auch diesen schönen Podcast hier. Vielen Dank, Sandra. Und ich wünsche dir für deine berufliche Zukunft alles, alles Gute. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn du eines Tages bei mir nochmal erzählst darüber, wie sich das alles so entwickelt. Entwickelt ist das richtige Stichwort für den Werbepartner der heutigen Folge. Ich kann nämlich sagen, als Hypnose-Coach entwickelt sich das Geschäft prächtig, weil nämlich meine Klientinnen und Klienten offenbar mit der Arbeit recht zufrieden sind, mich gut bewerten bei Google und darüber wieder neue Leute kommen. Also wenn du auch mal ein Thema hast, mit dem du selber nicht so richtig weiterkommst und denkst, vielleicht könnte Hypnose eine Möglichkeit sein, da etwas dran zu verändern, dann melde dich bei mir, dann schauen wir mal, ob wir gemeinsam etwas an deiner Zukunft ändern können, nämlich sie zum Guten verändern. Und jetzt endlich zu Stefanie. Ich habe erst überlegt, ob ich die Folge von Stefanie auf einen Dienstag lege, weil es hier nicht um ihre Geschichte aus dem Trinken raus zur fröhlichen Nüchternheit geht, sondern um ihre Arbeit. Ich fand das Gespräch mit Stefanie so inspirierend und erfrischend, dass sie gesagt haben, nee, das gehört an einen Freitag. Da habe ich deutlich mehr Hörerinnen und Hörer als an einem Dienstag und deshalb heute diese Folge. Stefanie, ich zitiere mal von ihrer Homepage, ist Sozialarbeiterin, Suchttherapeutin mit einer Leidenschaft für all die Themen, die sich rund um psychoaktive Substanzen drehen. Und wenn man das so liest, wenn ich das so lese, könnte ich denken, naja, ist ja irgendwie ein schräges Hobby. Aber Stefanie ist da so toll im Thema drin, hat sich da so reingedacht und reingearbeitet, dass es nur konsequent ist, dass sie auch diesen Psychoaktiv-Podcast betreibt. Und das macht sie tatsächlich hauptberuflich. Also hier schon mal der Appell, abonniere den Kanal Psychoaktiv, hör dir an, was Stefanie dort zu sagen hat, denn sie wird das auch in dieser Folge beschreiben, sie sehr in die Themen reingeht, sich schlau macht und mit vielen Fakten aufwarten kann. Und das werden wir in diesem Podcast hören. Unter anderem hören wir, und das finde ich wirklich sehr erfreulich, dass Leute, die eine Therapie zum Thema Alkohol gemacht haben, mit einer Quote von 70% es schaffen, vom Alkohol wegzubleiben. Ich hatte immer so Zahlen im Kopf, dass 80-90% es nicht schaffen. Tja, jetzt ist die Frage, welche Quelle zieht man da heran? Aber Stefanie hat sich, glaube ich, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich gehe mal davon aus, dass die Zahl stimmt. Stimmt tut auf jeden Fall die Stimmung in dieser Folge, das kann ich versprechen. Und Stefanie, wenn du diese Folge hörst, bist du wahrscheinlich schon auf Reisen. Ich freue mich für dich und hoffe, du hast eine gute Zeit und kannst dort, wo du jetzt gerade bist, trotzdem anständig arbeiten. Anständig zuhören kannst du jetzt bei dieser Folge. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Stefanie. Hallo, liebe Stefanie.
Hallo Kai, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, dass du da sein möchtest, weil wir haben gerade darüber gesprochen, du hast einen tollen Podcast, den du gleich mal vorstellst und der viele, 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 viele mehr Hörerinnen und Hörer hat als meiner, aber das wird ja vielleicht noch. Stell dich mal kurz vor.
Sehr gerne. Also ich bin Stefanie Bötsch und ich bin Suchttherapeutin vom Beruf. Also ich habe einen Master in Suchttherapie und seit 3,5 Jahren produziere ich den Podcast Psychoaktiv. Und in meinem Podcast geht es um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Themen rund um psychoaktiven Substanzen, also Alkohol, aber auch alle anderen psychoaktiven Substanzen. Ich habe inzwischen in den 3,5 Jahren, ich habe es gestern noch mal nachgezählt, 28 verschiedene psychoaktive Substanzen porträtiert. Und was ich noch mache, ist halt wirklich die verschiedenen Ansätze der Suchtforschung und der Suchttherapie kritisch auch zu hinterfragen, also wirklich zu gucken, was ist Stigma und was wissen wir tatsächlich, was ist vielleicht auch ein bisschen aufgebauscht, also da wirklich sehr kritisch teilweise auch dran zu gehen oder schaue mir auch die gesellschaftlichen Einfluss von Konsum an und schaue mir gleichzeitig auch wirklich suchttherapeutische Themen an, also sehr praktisch gelegen, wie entsteht eine Sucht, wann ist man überhaupt süchtig, wie entwickelt, das habe ich gerade schon, wie entsteht eine, sorry, ich sag's nochmal, also auch so suchttherapeutischen Themen, ganz praktisch. Also wie entsteht eine Sucht? Welche Einflussfaktoren gibt es? Was kann man dagegen tun? Also wirklich, und auch so komorbide Störungen. Also ne, wie bedingt sich ADHS und Sucht? Wie bedingt sich Angststörung und Sucht? Also wirklich auch suchttherapeutisch praktisch gehen wir da rein. Also ein sehr bu buntes Angebot an einem Themenkomplex, was ich behandle.
Und da ergänzen sich dein Podcast und mein Podcast sehr gut, weil ich nämlich von all dem, was du gesagt hast, überhaupt keine Ahnung habe. Meine einzige Kompetenz, die ich habe, ich weiß, wie man Alkohol trinkt und wie man ihn nicht mehr trinkt. Und von daher, das sind alles das, was du angesprochen hast. Das sind immer Fragen, die ich mir während der Interviews stelle und sag so, wie kommt denn sowas? Keine Ahnung, ja. Vielleicht hätte ich mal schon viel früher anfangen sollen, deinen Podcast zu hören, weil das genau das ist, was auch meine Hörerinnen und Hörer nicht wissen, ja. Weil dieses Wissen, und wenn du das so geballt zur Verfügung stellst, das ist halt, du sagst ja selbst eben, du brauchst sehr lange zur Recherche für deine Themen, ja. Ich kann nicht einfach mal googeln, wie hängt dies und das zusammen. Und da kommt psychoaktiv ins Spiel. Wow, stark.
Ganz, ganz genau. Also das ist auch so die Idee dafür gewesen, weil natürlich kann man ja diese ganzen Fragen googeln. Doch das Problem an der Suchtforschung ist und auch an der Theorie, die da draußen rumschwebt, man muss immer durch so ein Dickicht von Stigma durch, weil allein wie die Abhängigkeitserkrankung immer betrachtet wurde, ist einfach auch mit sehr vielen Glaubenssätzen durchflochten. Und ich möchte sozusagen Menschen helfen, sich ein bisschen leichter informieren zu können, indem ich mich mit all diesen Glaubenssätzen, wissenschaftlichen Papern und sowas auseinandersetze und dann so ein bisschen ein Bild zu schaffen, wo ich sage, okay, das wissen wir alles drüber, das ist belegt, das habe ich eher so aus vorn mal so zusammengenommen, das schätze ich so und so ein, dass man einfach ein bisschen besser die Möglichkeit hat, sich wirklich zu informieren und im besten Falle auch dieses Stigma mehr abzubauen.
Ganz stark. Jetzt gibt es ja, also ich kenne jetzt nicht viele, die sich so professionell mit diesem Thema beschäftigen, also mit der Aufklärung. Da fällt mir eigentlich nur Natalie Stüben ein, ja, die das ja zweigleisig macht. Auf der einen Seite informiert sie ja, auf der anderen Seite bietet sie ja auch ein Coaching an, professionell, um den Leuten dabei zu helfen. Das machst du nicht. Ist richtig, ne?
Nee, das mache ich nicht. Natalie Stüben ist ja auch aus einer Selbstbetroffenheit zu dem Thema gekommen, während ich ja wirklich eine professionelle Fachkraft bin, indem ich ja wirklich das studiert habe, den Master gemacht habe. Ich komme also wirklich aus dem professionellen Suchthilfebereich. Das ist so ein bisschen einen anderen Zugangsweg, den ich zu dem ganzen Thema habe, weil meine Grundlage ist ja wirklich die Suchtforschung.
Ja, könntest du dir denn vorstellen, dass es grundsätzlich helfen würde, wenn du wüsstest, wie sich ein Betroffener fühlt?
Wie meinst du das?
Also, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die zum Beispiel ein Thema mit Alkohol haben, dann weiß ich ungefähr, wie die sich fühlen, weil ich selber Alkohol getrunken habe. und weiß, wie es ist, wenn man trinkt und wie es ist, wenn man nicht mehr trinkt. So, du kennst ja dieses, also die Problematik dahinter, kennst du jetzt in der Theorie, aber hast sie am eigenen Leib nicht erfahren.
Ich kann total verstehen auch und finde es auch völlig fair, dass dass manche Menschen braucht, die wirklich auch Hilfe bei Menschen suchen, die genau das Gleiche erlebt hat. Ne? Das ist jetzt aktuell viel im Rahmen von privaten Coachings oder auch einfach Selbsthilfegruppen. Und ich habe das auch öfters in der Drogenberatung gehabt, dass Leute gesagt haben, was wollen Sie mir eigentlich sagen? Sie kennen es ja gar nicht. Und dann sage ich, ja. Und dafür gibt es andere Programme. Ne? Ich vermittle sie gerne in die Selbsthilfegruppe, weil es ist ja auch immer so eine Frage, was man persönlich braucht. Ich meine, Psychotherapeuten und Suchttherapeuten, die haben ja natürlich die ganzen Erkrankungen nicht, genauso wie Ärzte die ganzen Erkrankungen nicht haben, die sie therapieren. Es ist einfach ein anderer Aspekt, wie man da hingeht. Und ich finde das ganz interessant, weil es wird eigentlich bei keiner Erkrankung so dolle gefordert wie bei der Suchterkrankung oder bei dem erhöhten Konsum, dass die Therapeuten das selbst erlebt haben müssen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, an was das liegt. Und zwar sind wir da tatsächlich schon wieder bei dem Thema Stigmatisierung. Es gilt einfach eine große Angst, eine gewisse Abwertung zu erfahren bezüglich des Konsums, weil das so gang und gäbe ist. Und wenn ich bei jemandem bin, der das ja selbst erlebt habe, da bin ich ja einfach auch sicher, dass ich nicht stigmatisiert werde, dass das Leute sind, die das Gleiche erlebt haben. Und auch die Drogenberatung, auch wenn da sich viel entwickelt hat, war auch dort früher das eher auch sehr so, okay, man muss sofort in die stationäre Reha, gleich irgendwie Abstinenz und das ist das, was angeboten wird. Auch hier wird ja inzwischen sehr viel zieloffener gearbeitet. Aber klar, es ist natürlich der professionelle Anspruch an das Thema und das muss nicht für jeden was sein. Ich war schon immer auch ein Fan von Selbsthilfegruppen, wo einfach Menschen sich in ihrer Betroffenheit unterstützen.
Ich finde das, was du gesagt hast mit dem Mediziner, das ist natürlich ein Punkt, klar, ja. Also finde einen Arzt, der alle Krankheiten durch hat, ja, den gibt es nicht.
Von daher. Oder stell dir mal vor, alle Psychotherapeuten müssten all ihre Erkrankungen durchhaben, sollen die einmal Depression, ADHS und so weiter und so fort haben. Ne? Und ich bin Suchttherapeutin. Ne? Ich bin im Prinzip so ausgebildet, also verhaltenstherapeutisch ausgebildet, aber ganz spezialisiert auf die Abhängigkeitserkrankung und die komorbiden Störungen. Das ist mein Beruf. Ja, und natürlich habe ich die nicht alle durchgespielt.
Nee, genau. Wie heißt diese Entschuldigung.
Komorbide Störung bedeutet immer entweder eine Erkrankung, die mitschwingt, ne? Also zum Beispiel Sucht und ADHS, Sucht und Depression und all das darf ich in meinem Beruf mitbehandeln. Also ich dürfte jetzt halt niemanden behandeln, der zum Beispiel nur eine Depression hat, aber die Kombination mit Sucht und Depression dürfte ich behandeln.
Das ist spannend. Okay.
Ist ein bisschen ein unbekanntes Berufsfeld tatsächlich, aber es ist wirklich eine dreijährige Ausbildung und im System, also in den Rehas und in den Krankenhäusern und so, dürfen wir eben innerhalb wirklich offiziell behandeln.
Ja, stark. Das finde ich gut. Genau, wir wollen ja über das Thema Sucht aus Sicht einer Suchttherapeutin sprechen. Also was hast du da erlebt? Ja, was passiert da? Auch würde mich interessieren, wie beurteilst du die Erfolgschancen von jemandem, der jetzt zur Therapie geht? Und was fehlt da vielleicht noch? Ja, und ich selber, ich rede ja in meinem Podcast nur über, also ausschließlich über Alkohol, nicht nur, sondern ausschließlich. Und du hast ja im Grunde das gesamte Spektrum der Drogen, die es so da draußen gibt. Wie viele waren das? Was hast du gesagt? 29 hast du schon auseinandergenommen?
In meinem Podcast, ja.
Krass. Was ist denn so die abgefahrenste Droge, die du dir mal genauer angeguckt hast?
Ich glaube, der Fliegenpilz, weil das ja viele Menschen nicht erwarten, dass das in einem Drogenpodcast kommt, wenn man sich nicht tiefer mit Drogen beschäftigt. Und Salvia, das sind beides eben auch, Salvia wirkt eben so psychedelisch auch. Also das sind vielleicht so die unbekanntesten, wo mich auch einfach in der Auseinandersetzung teilweise sehr überrascht hat. Aber an sich finde ich ja grundlegend psychoaktive Substanzen sehr faszinierend. auf die verschiedenste Art und Weise und stürze mich eigentlich auch in jede Recherche dann immer total enthusiastisch, weil man einfach so viel lernen kann und vor allem auch viel über Menschen lernt. Also das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, was mich auch grundlegend fasziniert. Über Konsum von psychoaktiven Substanzen lernt man viel über Gesellschaft und über Menschen. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Da kommen wir sicher später auch nochmal zu. Neben dem Fliegenpilz, den zweiten Begriff habe ich auch noch nie gehört.
Das ist Aztekensalbei oder Wahrsagesalbei nennt man das. Genau, und das ist halt eine Pflanze, die eben einen sehr, sehr, sehr starken psychedelischen Rausch verursacht. Und ja, die den meisten Leute auch nicht so angenehm empfinden.
Wie heißt das nochmal?
Aztekensalbei, Salvia divinorum oder Wahrsagesalbei. Das sind so die Begriffe, mit denen man das vielleicht in Verbindung bringt.
Das wächst aber nicht bei mir im Garten, ne? Nehme ich mal an.
Nein, in der Regel nicht.
Gibt es denn jemanden, der Fliegenpilz abhängig ist? Nee, oder? Das ist wahrscheinlich so eine Geschichte, die man neben beide noch nimmt, oder?
Genau, also es ist ja allgemein so, dass bei Psychedelika es bei den meisten Psychedelika fast gar nicht möglich ist, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Das ist so ein bisschen eine Fehleinschätzung, die wir auch einfach haben, dass man so ausgeht, dass jede Droge ein Abhängigkeitspotenzial hat. Aber zum Beispiel LSD oder auch Fliegenpilz oder auch Salvia, die haben von ihrer Art, wie sie wirken, eher die gegenteilige Wirkung. Also viele Psychedelika haben eine sofortige Toleranzwirkung, die aber nicht dafür sorgt, dass man, wie zum Beispiel beim Alkohol, mehr konsumiert, um den gleichen Rausch zu erhalten, sondern eher, dass es einfach nichts bringt, nochmal zu konsumieren und es einfach lange Konsumpausen oder Konsumpausen erzwingt. Einfach ganz allein, wie die Substanz schon wirkt. Und das ist einfach eine andere Art von Funktion. Das heißt, so eine Abhängigkeit auf LSD oder auf Psilocybe-Pilze, also Magic Mushrooms, die wirst du in der Regel nicht finden. Das ist, mir wurde einmal ein Fall von jemandem, der wirklich sehr, sehr häufig LSD konsumiert hat, berichtet. Aber der war nicht mein Klient, sondern der hat mir das einfach erzählt über Instagram. Das war schon sehr speziell. Den hätte ich auch gerne mal, das war nicht möglich, als Klient wirklich aufgenommen, weil das wirklich kaum vorkommt.
Okay. Gut, das soll jetzt keine Werbung für diese Art von Drogen sein.
Absolut nicht. Ich fange
damit an, weil das nicht abhängig macht. Da gibt es wahrscheinlich ganz andere Nebenwirkungen, die man auch nicht unbedingt haben will, ne?
Das ist so der Punkt, ne? Also Abhängigkeit ist ja im Prinzip eine unerwünschte Wirkung von vielen, die passieren können. Es ist auch einfach immer nur ein kleiner Aspekt von psychoaktiven Substanzen, der nur sehr dolle in die Mitte gerückt wird. Aber es ist ja halt im Prinzip nur ein Aspekt, den das Ganze ausmacht.
Ja. Wie bist du zu dem Thema Suchttherapie gekommen?
Das war ein langer Weg. Also es ist so, ich war mit 18 in Kolumbien für ein Jahr, habe ein Auslandsjahr, so ein soziales Jahr gemacht. Und dort habe ich in einem Obdachlosenheim, in einem Slum gearbeitet. Sehr, sehr heftig für 18 Jahre das zu machen. Das würde ich auch im Nachhinein nicht nochmal tun. Aber was ich in Kolumbien halt ganz dolle mitbekommen habe, ist im Prinzip dass ich irgendwie dort gemerkt habe, psychoaktive Substanzen machen im Prinzip eine Parallelwelt auf. Also da ging es maßgeblich um Kokain, ne, aber man hat zum Beispiel in Lateinamerika, wo die Kriege stattfinden, rund um psychoaktive Substanzen. Wir haben die westliche Welt, die für diese Kriege verantwortlich sind, weil da maßgeblich diese ganzen psychoaktiven Substanzen konsumiert werden. Das heißt, wir haben irgendwie eine indirekte Schuld daran, dass in Lateinamerika ein heftiger Drogenkrieg herrscht. Und wir haben aber daran sehr viel Spaß, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, oder vermeintlich erstmal viel Spaß, bis es sich irgendwann umdreht. Und gleichzeitig macht es ein komplettes neues wirtschaftliches System auf. Es hat Einfluss auf die Politik. Und da fand ich erstmal, ich glaube, da mit 18 hat sich damals so die Realisierung für mich eingestellt von, krass, unser Konsum. Da ging es um illegalisierte Substanzen. Das macht irgendwie eine ganz andere Welt auf, die komplett für sich auch funktioniert. Und das ist so krass, weil, also ich fand das einfach sehr, es war einfach so ein Gedanke, der für mich sehr bemerkenswert war. Und da habe ich mich tatsächlich am Anfang am meisten mit beschäftigt auch. Was bedeutet es denn, dass wir so viel Alkohol trinken? Was bedeutet es denn, dass wir eigentlich dauernd auf Koffein sind? Also einfach dieses, warum haben wir so einen dollen Drang als Gesellschaft, uns immer zu verschieben, unsere Grenzen nicht einzuhalten, sondern uns immer zu verschieben. Und das ist auch das, was mich jetzt auch immer noch dolle fasziniert und interessiert. Das sieht man bei Alkohol noch viel größer, weil das ja noch mal so viel heftiger ein Teil unserer Gesellschaft ist, wie das halt einfach so reinspielt und dann eben auch Menschen erkranken lässt zu irgendeinem Punkt. Und das war so mein Einstieg in das ganze Thema, das mich damals eben nicht mehr losgelassen hat. Und so hat sich das dann entwickelt. Und am Anfang war ich mehr eben spezialisiert auf die Konsumaufklärung, auf illegalisierte Substanzen und habe mich aber dann doch dazu entschieden, Suchttherapeutin zu werden, weil ja gerade die Behandlung von Abhängigkeiten mich sehr interessiert. Und auch einfach diese gesellschaftliche Perspektive, wenn man die mit in die Suchttherapie nimmt, einfach man auch da sehr viel draus gewinnen kann.
Mhm. Da entwickeln sich viele Fragen in meinem Kopf daraus. Hast du denn eine schnelle Antwort auf die Frage, warum wollen wir Menschen uns gern in einer Parallelwelt bewegen?
Weil die reale Welt zu viel ist. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen was sich immer doller entwickelt, dass halt mit der immer sich erhöhenden Effizienz, die abverlangt wird. Ich meine, ne, Koffein hatte ja auch in der Industrialisierung sein Hoch bekommen und den kompletten Einstieg in unsere Gesellschaft, weil man da plötzlich gemerkt hat, ja geil, wenn die Leute irgendwie Kaffee trinken und eine Kaffeepause machen, sind sie danach produktiver. Mhm. Also dieser Punkt, dass einfach eine extremst hohe Produktivität von unserer Gesellschaft abverlangt wird und dass halt sowas wie Gefühle, Müdigkeit, Grenzen dem Ganzen im Weg steht. Und dann vor allem, und das ist ja auch ganz natürlich, nicht jeder Mensch ist gleich produktiv und ich finde, das sollte man auch nicht sein, weil jeder hat seine Stärken irgendwo anders, aber die Idee unserer Gesellschaft ist halt, ein gewisses Produktivitätslevel aufrechtzuerhalten. Mhm. Und dann trinke ich halt mein Bier abends, damit ich schnell abschalten kann und dann schieße ich mich halt am Wochenende weg, damit ich irgendwie meinen ganzen Stress vergessen kann, weil alles andere wäre ja irgendwie auch anstrengend. Das ist, ne, ich sag auch, und nicht, dass ich das jetzt halt gutheißen möchte, nicht falsch verstehen, aber es ist halt einfach viel anstrengender, als vielleicht eine Stunde Yoga am Abend zu machen, als schnell ein Bier zu trinken.
Klar.
Kurzfristig gesehen. Mhm. Und das führt halt dann eben genau in diese Entwicklungen, dass wir versuchen, so ein System aufrechtzuerhalten, weil sonst, wenn wir dann wahrscheinlich mal ganz doll auf uns hören würden und unsere eigenen Grenzen anerkennen würden, dann müssten wir wahrscheinlich auch unsere Produktivität runterfahren. Und das ist irgendwie einfach nicht so dolle vorgesehen.
Das ist gut gesagt, ja, das sind nicht so tolle vorgesehen. Genau, das ist in unserer Welt gibt es das nicht, ja. Das ist ein No-Go. Hm. Immer höher, schneller, weiter, ne? Das ist so das Ziel.
Absolut, und das ist halt mit verschiedenen psychoaktiven Substanzen hat man dann das Gefühl, glaube ich, vor allem am Anfang, wie vor so einem Schaltbrett für seinen eigenen Körper zu sitzen, im Sinne von, ich brauche Entspannung, Bier, ich brauche Aktivität, Kokain, Koffein, ne? Mhm. Also Koffein deutlich verbreiteter, ne? Und man hat ja erstmal so dieses Gefühl, ja geil, mit Substanzen habe ich sozusagen die Möglichkeiten, wie in so einem Schaltbrett mich so zu aktivieren und effizient zu machen, wie ich es gerade brauche. Spaß auf Knopfdruck, Entspannung auf Knopfdruck. Mhm. So, das fügt sich ja komplett in ja unser gesellschaftliches Produktivitätslevel ein.
Ja, du hast eine Folge veröffentlicht vor ein paar Wochen, Koffein, die meist konsumierte Droge der Welt. Darüber habe ich auch vorgestern oder was gerade ein Video gesehen, was Koffein mit uns macht. Ja, ich finde das ganz spannend. Ich habe da auch schon mal in dem Podcast drüber gesprochen. Hast du denn den Eindruck, dass überhaupt bekannt ist in der Breite, dass Koffein, also bei uns Kaffee, eine Droge ist?
Wir haben ja allgemein so ein bisschen ein seltsames Bild davon, was eine Droge ist und was nicht, weil für die meisten ist es ja auch Alkohol keine Droge. Mhm. Natürlich ist es eine Droge. Oder wenn man den Überbegriff psychoaktive Substanzen nutzt, ist es vielleicht so ein bisschen besser. Aber bei Koffein ist es halt nochmal viel doller so, dass auch die Wirkung gar nicht mehr wahrgenommen wird, meiner Meinung nach. Sondern das ist halt das, was ich trinke. Das brauche ich, um wach zu werden. Das brauche ich, um Kopfschmerzen wegzubekommen. Dass die Kopfschmerzen vielleicht Entzugserscheinungen sind, von Koffein, das wird natürlich nicht unbedingt gesehen. Und ich glaube nicht, dass das Verständnis da ist, dass wir uns ja eigentlich immer eine Spur höher fahren, wie unser Körper eigentlich geben würde.
Ja.
Und das ist so das, wo ich finde, wo wir mal viel mehr drüber nachdenken möchten. Gar nicht unbedingt da jetzt halt gleich eine Handlung mitzugeben, sondern eher zu fragen, was bedeutet das denn für mich, dass ich mein eigenes Energielevel nicht akzeptiere. Ne? Und was macht das mit mir? So, und das ist, glaube ich, was, weil Koffein so extremst normalisiert ist. Ne? Und ich will da gar nicht den Teufel an die Wand malen. Wenn man früh genug am Tag mit Kaffee aufhört, ist auch nicht so schädlich. Ne? Die Hauptproblematik ist wirklich der Angriff auf die Schlafarchitektur. Also ich will da gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn wir jetzt halt mal weggehen davon, wie schädlich oder nicht schädlich das ist, kommen wir immer wieder zu dem Punkt, dass wir unsere eigenen Grenzen nicht akzeptieren.
Das ist spannend, ja. Genau. Und das dann eben beeinflussen wollen durch psychoaktive Substanzen, sei es jetzt Alkohol, Kaffee, ja, ich bin müde, ich trinke Kaffee, bin ich wieder wach. Dass der Körper schon seinen Grund hat, warum er müde ist, wird dabei irgendwie weggedrückt, ne?
Absolut, absolut. Und der Punkt ist, wir haben ja auch durch das Koffein Mittagstief. Das sogenannte Mittagstief ist halt schlichtweg das Nachlassen der Koffeinwirkung. Und deswegen gibt es halt dann der große Drang, nachmittags den nächsten Kaffee reinzufahren. Mhm. Ne? Und wir bauen das halt wie so selbstverständlich in unser Leben ein. Aber jemand, der regelmäßig täglich Kaffee konsumiert, der braucht morgen einen Kaffee, weil Entzugserscheinungen, und nachmittags einen Kaffee, weil Koffein nachlässt. Ja. Das ist der Grund und nicht das, was man sich so einbildet, was vielleicht der Grund ist. Es ist meistens schlichtweg das. Entzugserscheinungen.
Mhm. Ich habe ganz interessant, ich kenne eine Frau, ja, herzliche Grüße gehen raus, die hat im August aufgehört, Kaffee zu trinken, was ihr sehr, sehr, sehr schwer gefallen ist, wie sie sagt. Und wir hatten jetzt im Februar, hat sie mir geschrieben, hey, ich brauche eine Hypnose, weil ich kriege diesen Kaffee nicht aus meinem Kopf. Ja, ich wache morgens auf und mein erster Gedanke im Februar, ja, August hat sie aufgehört, Kaffee zu trinken. Mein erster Gedanke morgens ist Kaffee. Und das, ich habe das nicht für möglich gehalten, ja. Das ist jetzt weg, aber dass es das überhaupt gibt, nach so langer Zeit, ich habe wirklich gedacht, wenn man jetzt 14 Tage keinen Kaffee trinkt, dann ist das Thema durch. Nein, ist es nicht.
Das ist echt krass. Also Kaffee kann eine ziemlich heftigen Entzugserscheinungen mit sich führen. Ich habe das selbst erlebt. Ich trinke selbst Kaffee, kann ich auch ganz selbst ehrlich sagen. Aber noch nie so wahnsinnig viel, also maximal 2 kleine Tassen pro Tag. Und habe aber trotzdem aufgehört für ein Vipassana-Seminar, für ein Meditationsseminar für 10 Tage, weil klar war, da gibt es keinen Kaffee. Und dachte mir so, ja, ich will mich sicher keine 10 Stunden am Tag dazu hinsetzen und über meinen Kaffeeentzug meditieren. Das werde ich mal schön früher machen. Ja. Und ich lag da auch mit Kopfschmerzen da. Und ich dachte, ich habe es erst gar nicht verstanden. Ich so, warum habe ich denn Kopfschmerzen? Ich habe doch nie Kopfschmerzen. Und ich dachte, oh nein, die Entzugserscheinungen kicken. Ne? Und da kann man manchmal sehr sensibel drauf gehen. Da muss man jetzt nicht die 10 Tassen am Tag runterschruppen, um die ersten Entzugserscheinungen zu merken. Und ich dachte auch so, ja, ich werde das auch aufrechterhalten, aber da war der Wille einfach dann auch nicht groß genug sozusagen, weil ich dachte so, ja, so schlimm ist es halt dann auch nicht, was ist die eine Tasse Kaffee am Tag, ne? Und es ist natürlich, ich will jetzt gar nicht das gleichstellen mit einer Abhängigkeitserkrankungen mit anderen psychoaktiven Substanzen, die einfach viel invasiver sind. Die ICD-11, also unser neues Diagnosesystem, das jetzt in Kraft tritt, hat auch die Koffeinabhängigkeit rausgenommen aus ihrem Diagnosesystem, weil es einfach, und das muss man sich auch mal überlegen, auch relativ easy und aus dem Grund, weil wenn man das drin lassen würde, wäre ja jeder krank oder der Großteil unserer Gesellschaft krank. Und ich meine, ein Diagnosesystem möchte ja immer Abweichung einer Norm auch zeigen. Und es geht halt nicht, dass alle krank sind. Das funktioniert statistisch nicht, weil wenn alle krank sind, sind auch alle gesund. Fertig. So.
Ja, verstehe.
Und deswegen wurde halt auch Koffein aus der ICD-11 rausgenommen. Aber das Entzugssyndrom wurde mit drin gelassen, weil das kann echt heftige Auswüchse haben. Hm. Ne? Und dass man irgendwie monatelang, ich meine, man hat ja auch meistens dann wahrscheinlich auch wie deine Frau, wie die Frau, die sich bei dir gemeldet hat, Koffein jahrelang eingenommen.
Ja, ja, ja.
Warum sollte das anders sein als bei Alkohol?
Ja, ich finde es... Ich fand es so krass, weil das für mich irgendwie, ich hätte das nicht gedacht, tatsächlich nicht, ja. Weil Kaffee eben noch mal normaler ist als Alkohol, ja. Also morgens ein Bier trinken ist schon schwierig, morgens einen Kaffee trinken ist halt normal, das machen alle, ja. Und naja, gut. Okay, so viel dazu. Ich würde gerne mal zu deinem Beruf, zu deiner Berufung kommen. Als Suchttherapeutin. Du hast die Ausbildung gemacht. Ich nehme mal an, das war dann Theorie und Praxis. Du hast dann irgendwo hospitiert oder wie war das so?
Nee, das ist eine berufsbegleitende Ausbildung. Das heißt, ich war die ganze Zeit im Beruf. Also über meinen ganzen Master war ich zu 90% in der Drogenberatung angestellt und habe da Beratung und Therapie gemacht.
Okay.
Das ist also immer praktisch, also arbeite jetzt auch schon seit, ich habe 5 Jahre in der Drogenberatung gearbeitet und davor 2 Jahre stationär. Mhm.
Stationär, das heißt, das sind denn die, die akut eingeliefert werden oder sich selber einliefern oder wie, was sind das für Menschen?
Nee, das ist die Rehabilitation. Also es gibt ja einmal den körperlichen Entzug, den macht man in der Psychiatrie, in den verschiedenen Abteilungen dafür. Und dann kann man sich entscheiden, eine stationäre Rehabilitation zu beantragen. Und das sind dann zwischen 12 und 26 Wochen. 26 Wochen ist eher bei illegalisierten Substanzen. Bei Alkohol ist man so zwischen 12 und 15 Wochen, wo man wirklich dann Einzeltherapie hat, Gruppentherapie hat, Sozialberatung, wo ich angestellt war und eben geschaut wird, dass alles Soziale wieder auf den Damm kommt, verschiedene Arbeitstherapie, Kunsttherapie, also das volle Programm im Prinzip. Mhm. Genau.
Und wie siehst du denn jetzt mit deiner Berufserfahrung die Aussicht, dass jemand, der in die Therapie geht, auch ja, also drogenfrei, ein drogenfreies Leben danach führen kann?
Also die Statistiken sind da ja eigentlich sehr aufschlussreich. Bei Alkoholabhängigkeit ist das ja relativ hoch. Jetzt will ich natürlich nicht lügen, ich habe die Zahlen neulich rausgesucht, war es bei Alkoholabhängigkeit bei 70%, dass die Abstinenz gehalten wird danach.
Doch, was ich dann,
also es ist so diese Zahlen von, es schafft nur einer von 5 oder was man da manchmal hört, das stimmt einfach nicht. Bei illegalisierten Substanzen ist es geringer, aber die Erfolgschancen der Therapie, die wir anbieten, ist sehr hoch. Was mich persönlich, ich habe ja eher einen akzeptanzbasierten Ansatz. Also ich finde es ein bisschen schade, dass ein Erfolg nur an der Abstinenz gemessen wird, weil ich mir so denke, man kann auch echt unglücklich abstinent sein. Mhm. Nicht, dass ich das irgendjemanden wünsche, um Gottes Willen. Aber ich finde, es sollte noch ein paar mehrere Faktoren einer Erfolg einer Therapie gemessen werden, als nur die Abstinenz. Das fände ich irgendwie schön, aber grundlegend, wenn man die Erfolgsquote Abstinenz nimmt, ist die relativ hoch. Das Einzige, was ich halt so ein bisschen sehe, ist halt, dass Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit halt sehr viel später in Therapie kommen als Menschen mit dem Konsum illegalisierter Drogen. Und das hat man meistens eine ziemlich hohe Chronifizierung der Erkrankung dann eben schon. Mhm. entwickelt. Logischerweise, wenn ich 10 Jahre in einem süchtigen Konsummuster konsumiere, dann bin ich natürlich deutlich chronifizierter, als wenn ich relativ früh in die Therapie komme. Und da stauen sich natürlich viele, viele Probleme auch an. Und das wäre so mein persönlicher Wunsch, dass man andere, attraktivere Ansätze auch findet, um Menschen zu motivieren, früher in die Therapie zu bekommen, vor allem eben auch Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit. Und das ist aber auch, und da sind wir auch wieder ganz dolle bei diesen gesellschaftlichen Faktoren. Wenn einem die längste Zeit seines Lebens zugejubelt wird, weil man viel saufen kann, ist der Weg in die Therapie halt einfach noch so viel schwerer.
Genau, ja. Also ist auch der Grund, warum die Leute so spät erst kommen, darin zu finden, dass es in der Gesellschaft so sehr akzeptiert ist, zu trinken und auch zu viel zu trinken, oder?
Ja, und es wird ja noch viel perfider, wo ich zurzeit so viel drüber nachdenken muss, ist, die Nüchternheit sorgt ja auch für einen gewissen gesellschaftlichen Ausschluss in Deutschland. Und zwar, kleines Beispiel, ich habe einen Kumpel, ich komme aus dem fränkischen Dorf, das vielleicht nochmal so als Hintergrund, also ich bin dörflich sozialisiert und ich habe einen guten Kumpel, der aufgrund von Sport immer mal wieder nicht konsumiert, also wirklich so 3-4 Monate, weil ne, da ist Sport einfach wichtiger und er hätte damit überhaupt kein Problem, geht auf Partys, hat Spaß. Und sein größtes Problem sind Leute, die nicht akzeptieren wollen, dass er nicht konsumiert. Mhm. Ah, trink doch noch ein. Willst du nicht noch was trinken? Oh, sei doch nicht so ein Langweiler. Das ist doch alles so, ne? Und, und das ist halt eben der Punkt, den man in sehr vielen, sehr häufig findet. Also man muss sich, das ist ja so das Perfide an der Alkoholabhängigkeit und das ist wirklich was, was maßgeblich bei der Alkoholabhängigkeit ist. Bei anderen Substanzen hast du es nicht so. So, du hast diesen extremst irren Verlauf von der Krankheitsentwicklung, wo viele zugucken und ja wahrscheinlich die längste Zeit positives Feedback dafür geben. Ah, der ist so witzig, der macht das, ne, der kann so viel vertragen, cool. Dann kippst du drüber. Und dann wirst du plötzlich abgewertet auch, wenn sozusagen die Erkrankung auf dem Höhepunkt ist. So im Sinne von, ja, ne, wie kannst du, warum hast du es nicht geschafft, deine Kontrolle zu behalten? Alle anderen haben doch auch Kontrolle. Warum hast du deine Kontrolle nicht? Na, reiß dich mal zusammen, weil ja jeder den Konsum kennt. Ja. Und dann kümmerst du dich darum und gehst vielleicht in eine Reha und kommst nüchtern wieder nach Hause. Und dann kriegst du aber nicht so einen Zuspruch, ne? Überleg dir mal, was du für einen Zuspruch bekommst, wenn du das Rauchen aufhörst.
Klar.
Und dann überleg dir mal, was du für einen Zuspruch bekommst, wenn du Alkohol trinken aufhörst. Dann bist du ein Störfaktor, weil du Menschen im Prinzip immer auch, also man steigt ja aus dem Club aus, ne? Im Sinne von, ich trinke jetzt nicht mehr und immer, wenn man Verhalten ändert, auch wenn man es gar nicht thematisiert, hält man anderen Menschen einen Spiegel vor. Mhm. Und das ist halt für viele extremst unangenehm, weil halt einfach kritische Konsummuster, und nein, ich möchte nicht sagen, dass jeder süchtig ist, um Gottes Willen, aber es gibt viele kritische Konsummuster bezüglich Alkohol da draußen. Und mit denen will man sich natürlich nicht auseinandersetzen. Und wenn jetzt jemand aus diesem Club aussteigt, dann muss ich mir irgendwie fragen, was bedeutet das für mich? Und was habe ich dann für Möglichkeiten? Entweder ich ändere selbst was, oder ich ignoriere es. Oder der beste Fall eigentlich, ich bin, ne, ich spreche dem anderen positiv zu und mache halt das, was ich denke. Oder ich ziehe die andere Person runter, weil wenn die wieder anfängt zu trinken, muss ich nicht drüber nachdenken. Mhm. Und das sind Sachen, die im Unterbewussten stattfinden. Also das ist kein aktives, wo man drüber nachdenkt. Aber das findet statt. Und ich glaube, auch wenn das alles jetzt eher so unterschwellig mitläuft, ist auch das ein enormer Grund, nicht aufzuhören, weil das ist auch wirklich, man kann eine sehr schöne Nüchternheit haben, aber man muss sich da schon ein bisschen umsehen, wie man das am besten anstellt, welche Leute man sich umgibt. Man hat sehr viel wahrscheinlich auch harte Realisation, dass man mit manchen Gruppen nicht mehr gut abhängen kann. Mhm. Weil da also nur noch Alkohol im Spiel ist und ich meine, nüchtern sind alkoholisierte Menschen halt auch manchmal einfach ein bisschen nervig, dann haben wir vielleicht auch keine Lust so Und das sind ja all diese Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und deswegen finde ich das auch bei Alkoholabhängigkeit so schwierig. Und ich finde aber, da sind auch nicht die Betroffenen jetzt gefragt, sondern da sind wir gesamtgesellschaftlich gefragt, dass wir endlich mal eine andere Haltung zum Alkohol aufbauen.
Klar.
Weil das ist kein individualisierbares Problem. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, man behandelt den einzelnen Menschen. Aber die Problematik, dass es so schwer ist, aus einer Abhängigkeit von Alkohol rauszugehen und in eine Nüchternheit überzutreten, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil wir extremst den Alkohol glorifizieren.
Klar, ja, ja. Also das ist auch ein Thema, das in meinem Podcast immer wieder vorkommt, ja. Wie gehst du denn damit um, wenn du nicht mehr trinkst? Also was sagst du, wenn du auf jemanden triffst, der dir ein Bier anbietet, ja, und dir sagt, komm, ein Bier, ein Sekt, ja, lass uns doch mal anstoßen, hab dich nicht so, ja. Darauf muss man eben vorbereitet sein, wenn man nicht mehr trinken will, darf oder was auch immer. Das ist ganz wichtig. Das muss man üben, das muss man wirklich am besten vom Spiegel trainieren, damit man nicht mit einem roten Kopf da steht und sagt, ja, komm, gib mal her das Bier. Ja, und dann war es das mit der Nüchternheit. Ganz, ja, also das Thema haben wir oft. Ich zum Beispiel, ich persönlich sage, ich habe in meinem Leben genug getrunken, danke, nein. Ja, dann kriege ich erstmal, ja, und dann, wenn man, also ich kann inzwischen da sehr selbstbewusst mit auftreten. Und das sorgt dann erstmal für Sprachlosigkeit. Und wenn mich dann jemand fragt, ja, hattest du denn ein Alkoholproblem? Dann sage ich, nee, du? Und dann ist Ruhe im Karton, ja. Das ist, kommt nicht oft vor, aber weil der fragt, wieso trinkst du nicht, hat ja selber ein Alkoholthema. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der mit Alkohol kein Problem hat, der gefragt hat, warum trinkst du nicht? Das gibt's nicht. Ja, die Leute sagen, okay, hier ist eine Brause, ein Wasser und sonst was, aber keiner fragt kritisch hinterher, wieso ich nichts trinke, wenn der selber, wenn Alkohol bei dem kein Thema ist im Leben. Das gibt's nicht.
Finde ich eine spannende Beobachtung.
Hast du das anders erlebt?
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich dem Ganzen was hinzufügen möchte, aber das ist halt genau, was du sagst. Ich scheue mich immer, ein Thema finde ich eigentlich das richtige Aspekt, weil warum ist es mir wichtig, dass die andere Person trinkt? Mhm. Ne, weil es ist eben, wenn, und das hat ja immer zur Folge, dass Alkohol eine gewisse Rolle in meinem Leben spielt. Mhm. Weil wie du schon sagst, wenn mir Alkohol selbst egal ist, ist es mir auch egal, ob andere trinken oder nicht.
Ja, und ich gebe ja zu, ja, ich war früher immer so der Einpeitscher, ja. Ich habe immer gesagt, komm, trink, 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 damit ich selber auch immer weiter trinken konnte. Es ist so, ja. Und es ist, ob das jetzt mit beidhändig Gläser heben oder im Restaurant, in der Gesellschaft, ist es ganz egal. Die Leute, die einen animieren zu trinken oder hinterfragen, warum man nicht trinkt oder trinkt doch noch einen, das sind immer die, die selber ein Thema mit Alkohol haben.
Absolut, absolut. Weil da sind wir wieder genau bei dem Aspekt, ne? Es funktioniert halt nur solange alle mittrinken. Ja, und wenn dann plötzlich jemand aussteigt, dann ist es halt schwierig. Das stört. Genau. Das sollte aber nicht stören.
Nein, und aber das ist auch. Hatte ich jetzt gerade ein Gespräch im Podcast, die Beobachtung, dass das gesellschaftlich offenbar langsam sich wandelt. Ja, du, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
29.
29, du bist ja noch sehr jung, ja, du könntest ja meine Tochter sein. Ich glaube, in deiner Generation und auch den Jahrgängen danach wird deutlich weniger getrunken als in meiner Generation zum Beispiel. Ich werde jetzt 57 werde ich. Wenn der Podcast erscheint, bin ich sogar schon 57, meine Güte. Da wurde damals immer getrunken. Ja, in meiner Jugend, bei meinen Eltern, da war das Gang und Gäbe. Also da gab es ein Nichttrinken, gab es da eigentlich gar nicht. Da waren das wirklich die Exoten. Heute ist es eher so, dass ich bei meiner Tochter, die ist 15, da gibt es ganz, ganz wenige, die trinken und die allermeisten nicht. Also zumindest hier in Hamburg, im Norden Hamburgs, wo ich wohne, ist das so. Es sind dann kleine Gruppen, die da trinken. Also ich glaube schon, und ich bin da ein bisschen optimistisch, dass sich was verändert. Aber im Großen wird es dann erst sich verändern, wenn Fußballstadien keine Biernamen mehr tragen, ja, wenn vorm Formel 1 oder Fußball Bierwerbung läuft, wenn das verschwindet.
Wenn Politiker keine Volksnähe mehr dadurch aufbauen, ja, dauernd mit Bierkrügen ablichten lassen. Gruselig. Sehr wichtiger Punkt.
Ja, voll, ja, ganz schlimm.
Ich mache das richtig sauer. Hm. Das ist ja.
Ätzend, ne?
Es ist halt, ich strebe überhaupt keine Verbotspolitik an, aber ich denke mir so, wir müssen als Land mindestens mal konsumneutral dastehen. Mhm. Das wäre schon mal ein erster guter Schritt, weil wir haben ja bei Alkohol eine Konsumförderung.
Ja, genau.
Bei uns sind Werbung erlaubt, bei uns, also ne, zum Beispiel wäre ich zum Beispiel auch, also wenn es keine Liquor-Stores sind, wie man das zum Beispiel aus Schweden kennt, also extra Läden, wo Alkohol verkauft wird, dass zum Beispiel der Alkohol in extra Räumen in den Supermärkten verkauft wird, dass man nicht direkt damit konfrontiert wird, dass das einfach ein bisschen rauskommt, dass kein Alkohol mehr an der Kasse verkauft wird, allerwichtigste.
Genau. Ne,
das ist teilweise auch unmenschlich.
Finde ich auch, genau. Man müsste das so machen wie früher in den Videotheken, das kennst du gar nicht mehr. Da gab es so Ecken, wo so Pornos zum Leihen angeboten wurden. Ich war da nie drin, ja, also wirklich nicht. Aber wenn ich mal mir eine lustige Komödie ausleihen wollte, dann sah ich immer so Leute, die vor diesem Vorhang rumschlichen und wenn keiner guckte, schnell rein, schnell raus und an der Kasse bloß schnell bezahlen und weg. Genau, das finde ich auch so, ja. Und schon gar nicht Alkohol an der Kasse direkt, ja. Stehst bei Aldi an der Kasse und dann hast du da eine Batterie von Flachmännern noch und nöcher. Das ist echt ganz gruselig. Damit die Leute, wenn sie an der Kasse stehen, ganz schnell hinlegen, einstecken, weg.
Vor allem, wer kauft denn die? Das kaufen doch wirklich wahrscheinlich maßgeblich, ich weiß nicht, ob es da jemals eine Statistik zu gemacht wurde, es kaufen doch maßgeblich Menschen, die wirklich ein Problem schon entwickelt haben mit Alkohol.
Also ich wüsste nicht, wer sich sonst einen Flachmann Doppelkorn an der Kasse holt.
Das heißt, sagen wir mal so, du schaffst es, und das ist, ich kenne das ja von meinen Klienten, du bist bei Klienten, meine Klienten haben manchmal echt schon Schwierigkeiten, durch den Supermarkt zu kommen, vor allem, wenn sie gerade mit ihrer Abstinenz starten. Ne? Da ist Einkaufen ein großes Thema. Und dann schaffst du das. Und dann stehst du vielleicht 10 Minuten an der Kasse und musst die ganze Zeit diesen Schnaps anschauen.
Genau.
Obwohl du es ja schon geschafft hast an die Kasse. Mich macht das wirklich sauer, weil das ist halt für genau diese Zielgruppe auch gedacht.
Ja. Ja, und wenn die dann aus dem Supermarkt mit dem Auto noch zur Tanke fahren, dann steht hinter dem Tankwart noch die Batterie an anderen Alkoholiker. Ja, es ist gruselig.
Ja, ich finde das auch so bezeichnend. Das kam neulich mal aus der Prävention, wo die meinten so, es ist doch absurd, dass wir als in der Prävention unter anderem dafür sorgen sollen, don't drink and drive, und in jeder Tankstelle wird Alkohol verkauft. Ne, und man unterscheidet ja auch bei Prävention zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention. Und die Verhaltensprävention ist das, was man vielleicht so kennt, sodass man setzt wirklich am Menschen an, ne, und motiviert die zum Beispiel nicht zu trinken, während sie fahren. Aber Verhältnisprävention ist all das, was der Staat machen kann, um zu regulieren. Mhm. Wie zum Beispiel, es gibt kein Alkohol mehr an den Tankstellen. Oder es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich habe in Australien gelebt für ein halbes Jahr und habe dort mein Praxissemester gemacht. Da läuft es ganz anders, wie da mit Alkohol begonnen. Viel höher besteuert, viel teurer, mit Liquor-Stores und. Ne? Mhm. Also das ist alles Verhältnisprävention. Wie gestalten wir das als Staat überhaupt? Werbeverbot, ne? Sponsoring-Verbot. Das ist alles Verhältnisprävention. Und das finde ich immer so ein bisschen wild. Das merken wir jetzt auch bei der Cannabis-Legalisierung, wie immer so nach Prävention gerufen wird und vergisst, dass eigentlich einer der wirksamste Teil der Prävention, die Verhältnisprävention ist, die wirklich das Setting ausbaut.
Ja, genau. Ich erinnere mich, es gab mal diese Alkopops. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgemacht hast damals, als die kamen. Ja, die kamen auf den Markt und die ganze Jugend war besoffen von Alkopops. Und dann hat der Staat ja relativ schnell die Dinger so besteuert, dass die sich kaum noch jemand kaufen konnte. Und dann waren die über Nacht wieder vom Markt verschwunden.
Weil es sich nicht lohnt.
Weil es sich nicht lohnt, genau. Und ja, und die Steuereinnahmen durch Alkohol, die sind jetzt auch nicht so gravierend hoch. Das sind irgendwie 3,5 Milliarden oder sowas. Ja, aber die Kosten liegen irgendwo bei, ich weiß nicht, 50, 55 Milliarden oder sowas. Ja, wovon nicht alles auf den Staat geht, aber am Ende ein Großteil wohl doch, behaupte ich mal. Ja, durch Steuerausfälle, durch, ja.
Na, es geht halt aufs Sozialsystem, ne? Die ganzen Kosten durch Erkrankung, die sind ja zulasten unseres Solidaritätssystems.
Ja, genau.
Und da nimmt halt Alkohol einen riesen Batzen ein.
Genau. Unabhängig davon, was man dann auch noch betrachten muss, sind eben die ganzen Unfälle, die dadurch entstehen, ja, Gewalt, da ist denn die Justiz schon wieder, ja, also die damit belastet wird mit solchen Geschichten. Ja, das ist auch ein Thema, das mich sehr bedrückt, möchte ich mal sagen.
Ich habe ja auch eine Zahl, weil du es gerade von den Unfällen und sowas hattest, weil es gibt ja inzwischen den Begriff, beziehungsweise habe ich den letztes Jahr zum ersten Mal gehört, passiv trinken. Ne? Mhm. Also im Prinzip Äquivalent zum passiv Rauchen. Was für einen Schaden macht der eigene Konsum zu anderen Menschen, also die zum Beispiel nicht trinken. Genau, und man geht davon aus, dass bei jedem Unfall mit Todesfolge aufgrund von Alkohol insgesamt 113 andere Menschen mit betroffen sind. Da gehören dann sozusagen Angehörige dazu, enge Freunde, Bekannte und auch Einsatzkräfte, die das alle in eine gewisse Art und Weise tangiert, sei es irgendwie bei einem schweren Unfall, was man dort gesehen hat, oder auch einfach eine Familie, die ein wichtiges Familienmitglied verliert und dass das Ewigkeiten anhält, ne? Und das finde ich so einen wichtigen Punkt. So, es ist ja nicht nur die Person, die trinkt, die einen Schaden erhält, sondern auch viele Menschen drumherum. Ne? Und da gehört einmal der Schaden auch an unserem Sozialstaat mit dazu, ne? Also welche Kosten einfach die Erkrankung verursacht. Aber das sorgt halt auch teilweise, ne, in Familien, Gewalt und so, die halt alle mit betroffen sind. Das ist der ganze dieser Passivschaden von Alkohol.
Genau.
Das haben wir nicht nur beim Rauchen.
Nee, hast du recht. Und dann hast du die Kinder, die gestört aufwachsen in einem schlimmen Umfeld und dann später selber. Also massive Schäden davon tragen, ja. Da kommen wir dann zum Thema Depression, ja. Wie entstehen die häufig im Elternhaus, in frühester Kindheit? Ja. Okay, kleiner Exkurs war das zu dem Thema. Ich möchte gern nochmal zu deinem Job zurückkommen. Ist es frustrierend, im Job zu arbeiten, oder ist es für dich eher, dass, wenn du nach Hause gegangen bist, sagen konntest, wow, heute habe ich wieder schöne Erlebnisse gehabt? Wie würdest du es einordnen?
Also ich finde es den besten Job der Welt. Also wie man es auch vielleicht merkt, auch klar, Podcast ist was anderes, aber ich brenne ja wirklich für das Thema, das ist mein Core-Thema. Und alle sagen immer gleich, oh, wie hart, du arbeitest mit Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, das muss voll krass sein. Und ich habe in meinem Beruf so, so wunderbare Menschen kennengelernt, die halt aufgrund von Problemen Konsum entwickelt haben, der ihnen in vielen Aspekten im Weg standen und eben auch eine Sucht entwickelt haben. Und diese Menschen in ihrer Herausentwicklung aus der Sucht begleiten zu dürfen, war immer sehr lehrreich auch für mich, war die Schritte mitzuerleben, war sehr schön. Also das ist einfach schön und klar, ne, man darf da auch viel an sich selbst arbeiten, kleine Schritte wirklich auch gut wahrnehmen zu lernen. Ne? Ich bin jetzt auch noch nicht ewig in dem Beruf, ich gehe mal davon aus, man wird da immer sensibler mit der Zeit. Und natürlich gibt es auch manchmal Fälle, die einem richtig nahe gehen. Und ich habe auch in meiner Berufszeit eine Klientin verloren, die gestorben ist, jetzt nicht an Alkohol, sondern an anderen Substanzen. Ich hatte Klienten, die extremst schon erkrankt waren aufgrund ihrem Alkoholkonsum, also der Leberzirrhose im Endstadium, obwohl Vater von zwei kleinen Kindern, ne? All diese Fälle, mit denen sieht man sich halt auch konfrontiert. Aber das ist Teil des Jobs und auch dort findet man in dem Rahmen, wie es möglich ist, im besten Falle bestmöglichste Lösungen. Aber, und ich bin schon immer jemand, der gut abschalten kann. Also ich nehme eigentlich also nie was mit nach Hause. Das ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die man haben muss, allgemein als Therapeutin, weil man einfach viel auch mit Problemen und Herausforderungen konfrontiert ist. Aber was ich schon für Entwicklungen erleben durfte, wenn ich nur dran denke, mir geht das Herz auf und ich freue mich so, dass diese Menschen diesen Weg für sich gefunden haben und ich bin immer wieder begeistert und beeindruckt, was für eine Kreativität da an den Tag gelegt wird, um sich ja aus seiner Situation auch wieder zu befreien.
Boah, das klingt gut. Das macht auch Mut, ja, dass du eben den Kranken als eben den erkennst, der ist, ja, dass er eben, du sagst ja, durch Probleme in die Abhängigkeit rutscht. Glaubst du, das ist immer so, dass immer ein Problem am Anfang steht?
Das finde ich eine total schwierige Frage. Ich glaube schon, also wenn man einen therapeutischen Prozess startet man in der Verhaltenstherapie häufig damit, ein Erklärungsmodell aufzubauen. Und man findet auf jeden Fall immer Auslöser und Aspekte, die damit reingespielt haben und in dieser Entwicklung beigeholfen haben. Mhm. Das sind aber auch nicht immer so offensichtliche Probleme, wie im Sinne von, I don't know, es passiert mir was Schlimmes und deswegen habe ich viel angefangen zu konsumieren, sondern halt auch gerne so unterschwellig laufende Aspekte, wie ich wollte halt gerne dazugehören, deswegen habe ich angefangen mitzukonsumieren oder ich habe mich immer so unsicher gefühlt in Gruppen und habe gemerkt, nach zwei Bier läuft es besser oder ne, mein Selbstwert war nie so da und wenn ich ein bisschen was konsumiert habe, dann ging es mir plötzlich gut oder ich wusste nicht mehr, wie ich mit all dem Stress umgehen kann und ein Bierchen hat mir halt geholfen am Abend und irgendwann wurde es immer mehr. Ja. Ne? Also dass man findet da schon ein Erklärungsmodell, ohne dass ich, ne, wenn man eben die Situation beleuchtet. Ja. Das muss nicht immer eine Erkrankung sein und es ist manchmal deutlich subtiler, als man denkt. Und es ist aber total wichtig, da auch gut drauf zu gucken, weil dort findet man ja auch häufig die Hebel, ne, an was man dann sozusagen in seiner Herausentwicklung auch arbeiten kann für sich, um das besser zu stabilisieren. Ja.
Das finde ich ganz stark. Ja, also es ist nicht der erste offensichtliche Blick immer, sondern oftmals muss man einfach nochmal und nochmal und nochmal hingucken. Das finde ich gut, ja. Finde ich stark. Du hast ja in deiner Arbeit und auch mit deinem Podcast kümmerst du dich ja um alle psychoaktiven Substanzen. Würdest du, weil mein Thema ja der Alkohol ist, würdest du Alkohol mit den anderen Drogen auf eine Stufe stellen? Also auch bei der Begleitung der, wie nennt man das, Klienten? Waren das Klienten oder was?
Genau.
Würdest du das alles auf eine Stufe stellen, die ganzen Geschichten, die es da gibt, oder gibt es da Unterschiede?
Es ist wirklich so, dass meine Klienten, die mit Alkoholabhängigkeit konfrontiert sind, in der Regel, ich hatte ganz wenige unter 30, über 30 oder über 40 sind und eine 10- bis 15-jährige Konsumgeschichte hinter sich hatten und die Therapie sich dementsprechend eben sehr unterscheidet, weil da meistens eine sehr hohe Problemlast, die allein durch den Konsum entstanden ist, schon sehr hoch ist. Also Schulden, familiäre Probleme, physische Probleme. Und dann haben wir ja beim Alkohol immer noch diesen extremen gesellschaftlichen Druck in alle Richtungen, die man, ne, wo man es auch für sich persönlich einen Weg finden muss. Das ist, da gibt es kein, also natürlich haben wir in der Therapie verschiedene Taktiken, wie man damit umgehen kann, wie du das auch so schön gesagt hast vorhin. Aber trotz allem muss ja jeder für sich einen Weg finden, damit umzugehen. Ne? Und ich denke da an eine Klientin, die zum Beispiel immer sagt, naja, sie darf aus gesundheitlichen Gründen nichts trinken. Da haben wir lange für gesucht, dass sie irgendwas gefunden hat. Das ist eine Rentnerin gewesen, was sie gut sagen kann, was für sie passt. Dass, ne? Und das hat man bei anderen psychoaktiven Substanzen nicht. Dann, und deswegen empfinde ich eine Alkoholabhängigkeit immer eine Frage, mit wem man das vergleicht, aber häufig auch als extremst komplexe Problemlagen. Allein, das, weil sich in der Regel, also das sind jetzt durchschnittliche Werte, nicht auf den Einzelfall zu transferieren, so ein längerer Konsum einstellt. Wenn wir an illegalisierte Substanzen denken, denken wir schnell auch an Obdachlosigkeit, auch einen sehr langjährigen Konsum. Das sind nicht die Klienten, die ich in meiner Drogenberatung hatte. Das sind Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, wie man so schön sagt, die halt illegalisierte Substanzen konsumieren, die in einem Job sind oder eine Ausbildung machen. Und da habe ich halt wirklich, also mein jüngeres Klientel war halt eigentlich meistens mit illegalisierten Substanzen. Und auch da sind dann halt die Themen häufig anders gewesen. Da ging es viel auch um so mit Anfangs 20 dieses im Leben orientieren, im Leben ankommen, selbstständig werden. Und wie gehe ich mit meinem Konsum in dieser Phase um? Und auch halt häufig Probleme, die sich aufgrund des Konsums entwickelt hat. Aber diese Problemkomplexität ist halt Anfang 20 noch eine andere wie Mitte 40, weil das Leben so ein anderes ist. Mhm. Ja, und das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe und wie sich das in meiner Drogenberatung gestaltet hat.
Mhm. Spannend. Ich finde es toll, dass du die Fähigkeit hast, Dinge dann im Job auch zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen. Das ist super. Das kann ich nicht so gut. Ja, ich kann das in meinem Job auch, aber eben doch nicht so. Ich habe jetzt gestern gerade, ich muss es erzählen, ich hatte einen Klienten nur ganz kurz, den habe ich nur 3-4 Mal gesehen. Der kam zu mir schwerst krank. Er hat gesagt, ich sterbe bald. Und ich habe ihm eine Nachricht geschickt und denke, warum antwortet er nicht? Und habe jetzt gestern erfahren, dass er gestorben ist, ja. Und das reißt mir echt den Boden weg, muss ich sagen. Das ist hart. Aber das, ich glaube, in deinem Job wirst du auch nicht nur gute Erlebnisse gehabt haben, sondern auch ganz, ganz tragische Geschichten erlebt haben, ne?
Ja, und das ist zum Beispiel, ich habe eine Klientin ist auch gestorben bei mir, die ich eben kannte. Und das hat mir auch das hat mir wirklich auch den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich allgemein davon gefeit bin, sondern eher, dass es mir grundlegend sagen wir mal, mein Daily Business, das funktioniert sehr gut, ne, weil ich habe da auch einfach die Haltung, ne, wo ich mir auch denke, dem Klienten ist überhaupt nichts geholfen, wenn ich mir jetzt dann nach meiner Arbeit noch Sorgen mache. Das raubt mir höchstens Energie, die dann fehlt, um die Behandlung besser durchzuführen. Ja. Ne? Ob ich Sorgen habe oder nicht Sorgen nach meiner Arbeit, das ändert an der Situation meines Klienten überhaupt nichts.
Guter Ansatz, ja, toll.
Und natürlich ist aber, wenn ein Klient stirbt oder ich, ne, so eine klassische Freitag, letzter Termin und die Klientin, ne, ich berate, ich bin ja eine Drogenberatung, da sind ja auch viele so wirklich noch mitten im Konsum, wo du dann auch denkst, so, ich weiß nicht, ob, ne, wo man wirklich schon so in der Suizidabklärung war, also am Wochenende sich gegen eine Einlieferung entscheidet und, ne, und das ist natürlich eine Entscheidung, die ich nach einem Muster treffe, ne, ich bin darin geschult, eine Suizidabklärung zu machen, aber Freitagnachmittag eine Suizidabklärung zu machen, den sie erst am nächsten Woche wieder zu sehen, das ist einfach hart. Das ist einfach hart und dann bin ich schon am Wochenende so, dieses Gespräch nochmal durchgehen, habe ich es richtig gemacht, ne, also dieser Versuch irgendwie eine Kontrolle über eine Situation wieder zu gewinnen, die man so nicht kontrollieren kann, ne, also Und es kommt zum Glück sehr selten vor, aber da bin ich keine Maschine, da will ich keinen falschen Eindruck erwecken. Das geht mir natürlich auch nahe.
Den Ansatz, den du gerade genannt hast, finde ich sehr gut. Ja, wenn es dir schlecht geht, hilft es deinem Klienten nicht. Ja, das ist super. Ich habe das in der Bank gelernt. Ja, mach nicht die Probleme deiner Kunden zu deinen eigenen. Ja, also wenn es um eine Finanzierung geht, die nicht klappt, ja, es bringt dir nichts, wenn du es mit nach Hause nimmst, weil es ist nicht dein persönliches Problem. Ist jetzt ein anderes Thema, ja, aber grundsätzlich ist es ähnlich zu sehen, ja. Möchtest du denn später nochmal, hast du darüber nachgedacht, später nochmal wieder in die Suchttherapie zu gehen?
Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt seit maßgeblich rausgegangen, weil ich jetzt ein Jahr reise.
Ja.
Das ist mein großes Abenteuer und mein Lebenstraum, den ich mir jetzt zu meinem 30. erfülle. Geht's ein Jahr mit dem Camper weg und da freue ich mich sehr drauf. Und für meine Zukunft bin ich halt sehr am Überlegen, weil ich halt auch gerne promovieren möchte. In der Suchtforschung ist es halt wirklich, ich habe einfach auch einen großen Draht zu dem Forschungsraum und es ist halt einfach so, dass es so viel noch zu erforschen gibt in der Suchttherapie und ich habe eine Liste von guten Promotionsthemen, die mir einfach aufgefallen ist, die noch so wenig beleuchtet sind und mir das einfach sehr wichtig ist, weil wir halt auch viel Theorie über Sucht und Abhängigkeit ist halt leider auch so ein bisschen aus Hören, Sagen und sowas entstanden oder eine Prinzipien der AAs, die ja auch nie wissenschaftlich waren. Mhm. Ne? Und damit will ich ihre Arbeit nicht abwerten, aber ich glaube halt, ne, und das sind wir, bei mir ist es die forschungsbasierte Suchttherapie, die mich interessiert, so wirklich zu gucken, wie kriege ich Stigma raus und schaue mir das wirklich an, wie kann ich Menschen am besten helfen, wie erreiche ich viele Menschen, so mein großes Thema ist ja zum Beispiel auch, dass ich gerne zieloffene Suchttherapie machen würde, was ja kein Kostenträger bezahlt, aber ich würde gerne schon im Konsum anfangen dürfen zu therapieren. Das geht aber in unserem System nicht. In unserem System musst du abstinent sein, um eine Therapie zu bekommen und das ist, finde ich, schwierig, weil das eine große Hürde aufmacht. Und da gehört für mich sozusagen, um solche Konzepte weiterzutreiben, auf der einen Seite die Forschung dazu. Natürlich will ich nicht aus der Praxis komplett raus, deswegen muss ich noch schauen, wie ich das am besten verbinde, weil ich natürlich auch total irgendwie vermisse, mit Klienten zu arbeiten. Und da lernt man halt am Ende auch immer noch am meisten. Ne? Also viele auch Einstellungen, die ich zu dem Thema habe, habe ich ja auch aus den großartigen Wegen meiner Klienten rausgezogen.
Das, was du eben gesagt hast, finde ich ja total schräg. Ja, du kriegst eine Therapie, wenn du clean bist, ja, aber um clean zu werden, brauchst du eigentlich eine Therapie. Ja, das ist irgendwie, also wie willst du den zweiten Schritt vor dem ersten machen? Das finde ich, also verstehe ich deinen Ansatz, dass du sagst, ich möchte gerne während des Konsums schon therapieren können, damit es überhaupt eine realistische Chance gibt und diese Hürde nicht so hoch ist, diesen Schritt zu gehen. Ja, wenn jemand in der Sucht steckt, dem zu sagen, okay, werd nüchtern, werd clean, was auch immer, dann kann ich dir helfen. Hä? Ja, ich bin das hier, weil es mir schlecht geht. Ja, wenn es mir schlecht geht, brauche ich nicht mehr kommen.
Das ist es halt und wir haben es in keiner anderen psychischen Erkrankung, dass wir so direktiv vorgehen, dass Abstinenz gefälligst die Grundlage und das Ziel deiner Therapie sein soll. Und ich habe überhaupt nichts gegen abstinenten, nüchternen Lebensstil. Das wird mir gerne mal unterstellt, deswegen will ich mich da gerne rausmachen. Aber ich habe halt zum Beispiel auch schon in meiner Praxis erlebt, und das merke ich vor allem bei Menschen, die zum Beispiel mehrere Substanzen konsumieren, dass ja schon die Idee und die Theorie ist, dass man von allen Substanzen abstinent sein möchte. Und ich zum Beispiel auch schon erlebt habe, dass es durchaus möglich ist, dass Menschen aufhören, Cannabis zu konsumieren. Darauf haben sie zum Beispiel ihr Problem aufgebaut. Aber es durchaus schaffen und auch gut für sich schaffen, einen Alkoholkonsum, der keine Probleme aufwirft, zu halten. Das ist aber gar nicht möglich. Und das ist vor allem dann aber meiner Meinung nach mehr möglich, wenn ich das auch therapeutisch begleite, wenn ich während des Prozesses sage, okay, du hast gesagt, du möchtest gerne Cannabis aufhören und du möchtest Alkohol reduziert weiter konsumieren, dann schauen wir das innerhalb von einem suchttherapeutischen Prozess, aber auch immer beides kritisch an und gucken, ob das wirklich klappt. So, ja. Und dann kommen die Menschen aber in ihre eigene Gestaltung rein und stehen dann auch dahinter.
Also du begleitest es, um zu gucken, dass es nicht kippt. Ja, also wenn ein Konsum wegfällt, dass der andere dann nicht überhand nimmt, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Zum Beispiel das, oder ich meine, ich begleite halt vor allem im Prozess herauszufinden, was für einen geht. Ne, weil ich meine, du hast ja gesagt, dass du Alkohol aufgehört hast zu trinken, ne? Und dieser Schritt, dem gehen ja wirklich eine Zeit voraus, indem man versucht, das zu kontrollieren, häufig, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber
Ja.
dass man halt versucht, das zu kontrollieren, zu reduzieren, sich erste Regeln aufbaut.
Klar.
Ne? Und das ist ja schon ein Prozess, den man im besten Fall, wenn es nicht so eine große Hürde wäre, gleich professionell begleiten lassen kann. Ne? Und dann halt jemanden hat, der einem hilft, genau diese Veränderungsprozesse zu hinterfragen. Ich so, ja, okay, wir haben jetzt halt, keine Ahnung, dreimal probiert, eine Regel aufzustellen, die nicht gehalten werden kann. Was bedeutet das für einen? Wie kommt man weiter? Ne? Dass man, wenn man das möchte, einfach viel früher eine therapeutische Unterstützung bekommt.
Ja, zum Thema Alkohol, wenn man sie dann annehmen möchte. Ne? Also vor dem, ich habe ein Problem, Hilfe, kommt ja immer, habe ich überhaupt ein Problem? Ja, ah ja, nach WHO könnte ich jetzt ein Problem haben, aber man kann sich das immer so hinmogeln, dass es kein ernstes Problem ist. Ja, dann vergehen noch mal 2, 3 Jahre bei vielen, bis sie dann erkennen, okay, ich trinke zwar nicht morgens und ich zitter auch nicht, aber alles andere passt irgendwie doch schon, ja. Und dann kommen natürlich zwischendurch die Trinkregeln, ja. Also ich kenne keinen, der das nicht schon mal gemacht hat, eine Trinkregel aufzustellen. Und ich kenne keinen, der sich eine Trinkregel aufstellen musste und die auch durchgehalten hat. Das gibt's in meiner Welt nicht, kenne ich nicht. Ja, also genau. Aber an dem, da, wenn man da es schafft, den Leuten vorher zu sagen schon, hey, wenn du schon so weit bist, dir Regeln aufstellen zu müssen, dann hol dir schon mal Hilfe.
Genau, also es geht auch eher so darum, ne, und die Hilfe attraktiver zu gestalten.
Ja,
Also,
die
dass man
Hürden
denkt
klein zu
so,
machen.
genau, Hürden klein zu machen. Ja, ich wünschte, ne, so wie man halt auch bei einer Erkältung zum Hausarzt geht.
Ja,
So, das
genau.
wäre eine Hürde, die ich mir wünschen würde.
Stimmt. Toll, Stefanie. Ich habe viel gelernt von dir. Ich finde das großartig, was du gemacht hast, was du machst, ja, welches Wissen du dir aneignest. Und du hast mir vorher gesagt, du, wenn du deinen Podcast machst, die Folgen sind kurz, wenn ich das so sehe, ja. Aber du recherchierst da sehr intensiv, ne? Also du willst das richtig auf den Punkt bringen.
Ja, und ich will vor allem auch wirklich gucken, was wissen wir schon darüber. Also, ne, ich recherchiere sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und mit ChatGPT habe ich jetzt auch die Möglichkeit, mir wirklich auch komplett fremdsprachige Paper von ChatGPT zusammenfassen zu lassen, was ich natürlich nur bedingt nutze, weil, wie gesagt, ist ja dann nicht meine Übersetzung. Und dieses Thema. Da gibt es immer so viele verschiedene Blickpunkte und ich versuche die wirklich auseinanderzunehmen, weil oberflächlich recherchierte Artikel gibt es halt schon genügend. Und mein Podcast will ja genau dem etwas entgegensetzen. Und ich habe Podcast-Folgen, für die ich bis zu 20 Stunden recherchiert habe, ne, weil das einfach komplexe Themen sind. Psychoaktive Substanzen ist ein sehr komplexes Thema, Sucht ist ein sehr komplexes Thema und es gibt seltenst eine richtige Antwort auf eine Frage. Eigentlich nie. Wann tut es das schon im Leben? Aber es wird gerne manchmal so suggeriert, als würde es das geben.
Ja,
Aber es gibt
genau.
es nicht.
Das ist denn dieses Boulevardwissen, ne? Also was man sich in der Bunten liest oder sonst irgendwie, ja, ein Bild mit lustig zusammenklingenden Gläsern und dann steht da drunter, warum dieses oder das und das macht, ne? Genau. Ich habe ja einen ganz anderen Anspruch in meinem Podcast. Ich sage ja immer, ich weiß nichts, ja. Ich habe auch nicht den Anspruch zu suggerieren, dass ich irgendwas weiß. Deshalb, ich bin dumm und ich stelle mich dumm und damit bin ich zumindest mit meinen Gesprächspartnern mal gut gefahren, weil ja ich nur Erfahrungen sammle und die oder die austausche. Und ich finde es gut und wichtig und deshalb werde ich deinen Podcast auch jetzt hören und zwar wirklich intensiv hören, weil da viele Themen sind, die mich interessieren und die mich sicherlich schlauer zurücklassen. Und ich freue mich, dass du während deiner einjährigen Reise mit deinem Freund auch deinen Podcast weiter betreibst, weil du das professionell machst. Ja, du bist die erste professionelle Podcasterin, die ich kennenlernen darf. Finde ich super.
Es freut mich erstmal sehr, einen Hörer gewonnen zu haben. Und ja, mein Podcast geht auf jeden Fall weiter, vielleicht mit unterschiedlichen Hintergrundgeräuschen. Ich hoffe, dass ich meine Qualität so gehalten kann, wie sie inzwischen ist. Aber ja, wird dann aus dem Camper gesendet.
Super. Willst du noch erzählen, wo ihr hinfahrt?
Wir fahren mit unserem Camper von Deutschland in die Mongolei.
Warum Mongolei?
Dafür gibt es keine Antwort. Ich bin immer so, das war ich schon immer so, ich mache einfach Dinge und warte, was passiert. Da bin ich eher so, das, was du sagst, ich bin jemand, ich plane nicht groß Urlaube. Ich habe auch wirklich das Minimum an dieser Reise geplant. Wir haben den Camper aufgerüstet. Ich habe ein Visum besorgt. Ein Visum haben wir vorab gebraucht. Und das war's. Und natürlich Wohnung wegbekommen und sowas. Weil da bin ich so, ich habe doch keine Ahnung von den Ländern. Und wenn ich anfange zu recherchieren, dann kriege ich so die 4 besten Touri-Spots zu sehen. Und dafür campe ich ja nicht. Mhm. Und das finde ich gerade das Besondere am Campen. Dieses, ich fahre los. Und natürlich werden wir auch die Touri-Spots abklappern. Da zweifle ich gar nicht dran. Da kommt man gar nicht dran voran. Aber man lässt sich halt auch so von den Ländern überraschen. So, und deswegen, ich wollte immer Asien durchqueren. Und erst wollten wir die Südroute machen, die ging dann nicht. Dann haben wir uns für die Nordroute entschieden, also über Georgien, Kasachstan, Mongolei und vielleicht durchqueren wir noch China und machen Südostasien. Dann haben wir nämlich einmal den Bogen gespannt, aber einfach auch nur, weil ich Bock habe.
Cool, wow. Und habt ihr einen Termin, wann ihr wieder hier sein müsst?
Ein Jahr vermieten wir die Wohnung unter, also wir sind wahrscheinlich 2025 im April wieder da.
Okay. Ich habe ganz, ganz viele mit meiner Freundin, haben wir das wirklich gesuchtet, auch schon vor und während Corona, so bei YouTube so Weltreise-Dokus von Leuten, die mit dem Fahrrad losfahren und dann, was weiß ich, von Hamburg nach Shanghai oder von Bremen nach Timbuktu, solche Geschichten. Das finde ich total cool. Und dann sind die dann halt auch immer in so Mongolei, ist und wo die immer mal durchkommen. Finde ich total cool, wenn du so die wilden Pferde laufen siehst und sowas, finde ich total stark.
Das wird der Wahnsinn. Ich kann es gar nicht erwarten. Für mich geht ein Lebenstraum in Erinnerung. Es war ein sehr mutiger Schritt für mich, weil man natürlich auch immer mit so Ängsten auch geht. Nur jetzt bin ich ein Jahr raus, 1,5 Jahre raus aus der Praxis. Was macht das mit meiner eigenen Kompetenz? Ne? Was geht verloren? Ne? Die Ängste musste ich mich auch sehr rumschlagen mit, weil mir einfach auch, man merkt, so meine Arbeit sehr wichtig ist. Aber jetzt sind ja eh alle Entscheidungen getroffen und alles am Start und jetzt freue ich mich eigentlich nur noch drauf.
Ja, und ich garantiere dir, du wirst wachsen während der Reise. Anders kann das nicht sein.
Das sehe ich halt tatsächlich auch und ist so ein bisschen meine persönliche Haltung als Therapeutin. Ne, wir hatten es ja vorhin von der Sache, ne, ob ich selbst eine Suchterkrankung hatte, ob ich das selbst erlebt habe. Für mich ist das Wichtigste als Therapeutin, viele Facetten des Lebens kennenzulernen. Es muss keinen Erkrankungswert haben, aber als Therapeutin habe ich die Aufgabe, so viel Flexibilität in meiner Wahrnehmung aufzubauen, wie ich kann, um auf verschiedene Menschen einzugehen, um zu verstehen, dass jeder seinen eigenen Weg hat und dass meine Aufgabe als Therapeutin ist, eigene Wege zu unterstützen. Dass ich zwar interessante Methoden lerne in meiner Ausbildung und Haltungen, aber wenn ich das Leben nicht kenne in so vielen Facetten, wie es geht, dann wird es schwierig, auch individuelle Wege oder wird schwieriger, individuelle Wege zu begleiten. Und das ist dann, wie du sagst, so eine Reise zum Beispiel wird mich wahrscheinlich in verschiedenen Art und Weisen an mehrere Grenzen bringen. Eigene Grenzen kennenzulernen, zu überwinden, das ist halt eben was auch immer zurück in die Arbeit mit Menschen im therapeutischen Sinne dann auch zurückfließt.
Stark. Ganz toll. Freue ich mich für dich.
Dankeschön.
Super. In meinem Podcast ist es so üblich, am Ende eine Grußrunde, ja, so wie ich das in den 70ern noch im Fernsehen kannte. Ja, wen möchtest du grüßen? Und vielleicht noch einen Tipp an deine Hörerinnen und Hörer.
Mhm. Ich grüße meine Mama. Das wird wahrscheinlich häufig gemacht. Ich finde das einfach ganz toll. Und mein Papa auch. Die beiden unterstützen mich einfach, obwohl für sie mein Thema so ein bisschen abstrus auch ist, wie ausgerechnet ich aus der fränkischen Provinz auf Bauernhof groß geworden. Mein Thema Drogen wurde, ist nicht so ganz, ganz nachvollziehbar, aber die Unterstützung ist auf jeden Fall da. Da bin ich maximal dankbar für. Und als Tipp für mich, vor allem in Bezug auf Abhängigkeitserkrankungen oder auf Konsum im Allgemeinen, sich täglich in der Selbstehrlichkeit zu schulen. Weil Konsum und auch psychoaktive Substanzen, und wir hatten es ja auch gerade für das Übertreten von eigenen Grenzen, das Thema, was alles so gemeinsam hat, ist sozusagen, sich selbst zu einer gewissen Art und Weise zu negieren, zu verarschen, irgendwie Sachen anders zu sehen, wie sie tatsächlich sind. Und dementsprechend ist so mein Tipp, in vielen, das muss auch nicht immer nur auf Konsum bezogen sein, aber grundlegend versuchen, eine selbstehrliche Haltung immer mehr aufzubauen und zu etablieren. Das hilft einem, glaube ich, viel weiter im Leben.
Stark. Gutes Schlusswort. Ich danke dir. Ich wünsche dir jetzt schon alles, alles Gute auf der Reise. Bleib mal noch mal dran. Und genau, ein Abo habe ich schon dagelassen bei deinem Podcast und den werde ich mir jetzt reinziehen. Ich freue mich schon drauf. Alles Gute für dich.
Danke für die Einladung, Kai. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Herzlichen Dank, liebe Stefanie, für die Zeit und danke für deine wertvolle Arbeit, die du mit deinem Podcast leistest. Und ich bin sicher, wir werden noch ganz, ganz viel von dir hören und vielleicht ja auch mal sehen. Ganz stark, was du da machst. Danke. Wenn die nächste Folge in der kommenden Woche erscheint, dann bin ich nicht da und deshalb werde ich die Folge für die nächste Woche schon mal vorproduzieren. Ich gönne mir nämlich eine Woche Auszeit. Ganz alleine setze ich mich in mein Auto und fahre los. Ich habe bisher ein Hotel gebucht und werde mal sehen, wo mich mein Auto so hinbringt. Ich freue mich schon drauf. Und du kannst dich drauf freuen. In der kommenden Woche gibt es nämlich einen zweiten Teil des Interviews mit Susanne. Mit Susanne habe ich vor einem guten Jahr gesprochen und jetzt ist sie 2 Jahre nüchtern und erzählt ihre Geschichte noch viel, viel tiefer als beim ersten Mal. Und ich kann sagen, es ist erschreckend, was wir da zu hören bekommen und umso schöner, wie es Susanne heute geht. Sie erzählt nämlich die Geschichte von ihrem zweiten Ehemann und das ist eine Geschichte von Lug, Betrug und weiteren Dingen. Aber wie jede Geschichte hat auch diese zwei Seiten und deshalb kannst du dich jetzt schon drauf freuen, aber bis es soweit ist, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.